Deutschlandfunk, Medias Res.
Lisa Maria Kellermeier ist tot. Sie hat sich, darauf deuten zurzeit die Ermittlungen hin, selbst das Leben genommen. Warum wir hier über sie und ihren tragischen Tod sprechen, genau wie andere Medien zuvor in den vergangenen Tagen? Lisa Maria Kellermeier hatte sich gegen Corona und für Impfungen dagegen engagiert. Vor allem als Hausärztin, aber auch medial, etwa als Gesprächspartnerin von Medien oder selbst auf YouTube oder Twitter. Über die Schattenseiten dieses Einsatzes schrieb auf Twitter nach Bekanntwerden ihres Todes der Medienanwalt Chan Jo-yoon: Engagement und Aufklärung führten für Dr. Lisa Maria zu Hass, Bedrohungen, Ruin und mutmaßlich zum Tod, der auf Telegram von Querdenkern als Sieg gefeiert wird. Wir haben Hass und Slap nichts entgegenzusetzen, so zieht Jun Bilanz und kündigte an: Ich mag nicht mehr und deaktiviere meinen Account am Sonntag. Das hat er dann auch getan, also gestern. Jun war, vor allem seit Corona, auf Twitter zu einer bekannten Stimme geworden. Sein Leitspruch dort: Wenn Querdenker und oder Reichsbürger Quatschjura einsetzen, um Kritiker einzuschüchtern, braucht es Gegengewicht. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie schwer es ihm gefallen ist, sich von dem sozialen Netzwerk zu verabschieden.
Tatsächlich kostet das Überwindung. Wenn man jahrelang eigentlich für Reichweite, für Glaubwürdigkeit kämpft, dann ist es kein leichter Schluss, wenn man jetzt sagt, ich deaktiviere einen Account mit, ich glaube, 74.000 Followern.
Wie geht es weiter für Sie? Wir hören Sie jetzt gerade einen Tag, nachdem Ihr Account stillgelegt wurde.
Also ich habe nicht vor, mich aus dem Thema zurückzuziehen oder gar den Kampf gegen Hass, Hetze, Falschinformationen aufzugeben. Aber ich führe ihn auf eine andere Stelle. Ich habe festgestellt, Twitter ist ein Schlachtfeld geworden. Und ich musste auch feststellen, dass die Idee der sachlich neutralen Aufklärung auf Twitter nicht mehr funktioniert. Und das liegt einerseits darum, weil die Stimmung so aufgeheizt ist, dass es selbst vor Leben keinen Respekt mehr gibt, aber vor allem, weil selbst jedes sachliche oder wissenschaftliche Argument sofort beantwortet wird mit Ad hominem, mit Persönlichkeiten, Anfeindungen, Whataboutism, Beleidigung oder in meinem Fall ganz häufig auch durch mit rechtlichen Mitteln, die dann sehr viel Zeit kosten.
All das nehme ich auch wahr. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass Twitter weiterhin die Plattform aktuell für den gesellschaftlichen Diskurs ist, wo sich Politikerinnen mit Journalisten unterhalten.
Absolut richtig. Twitter ist leider schwer zu ersetzen dadurch, weil dort findet eben die Diskussion statt und Politiker können es sich fast nicht leisten, nicht auf Twitter sein. Ich schon. Ich brauche trotzdem natürlich eine Möglichkeit zu wirken, aber das muss nicht Twitter sein. Wir müssen jetzt mehr über Konzepte nachdenken, was man gegen Hass und Hetze tun kann. Konkrete Vorschläge, denn wir sehen im Augenblick, wir hatten viele Ideen, wir haben Prototypen von Feuerlöschern, aber die Bude brennt, weil wir sie noch nicht installiert haben, weil die Mittel, um auch mit juristischen Mitteln gegen Hass vorzugehen, eigentlich noch nicht greifen.
Hass im Netz, das ist ja ein Thema, über das wir schon seit Jahren sprechen, auch hier in unserer Sendung. Und dann zeigen Recherchen des ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann in diesem Jahr, wie viel noch immer im Argen liegt, wenn es etwa darum geht, dass die Polizei Anzeigen wegen Hass im Netz verfolgt. Was glauben Sie, warum wird die Dringlichkeit, solche Straftaten zu verfolgen, noch immer nicht erkannt seitens der Behörden und vielleicht auch der Politik?
Das war eine traurige Erkenntnis, die Herr Böhmermann da sichtbar gemacht hat und was vielleicht dann auch dazu führte, dass die Kellermeier-Geschichte so tragisch endete. Für die Polizei ist diese Art von Delikt immer noch entweder ein Kavaliersdelikt oder ein Delikt, wo die Opfer selbst schuld sind. Nach dem Motto, warum muss man sich denn so exponieren? Kann man nicht einfach mal die Klappe halten oder sich zurücknehmen? Und wir haben jetzt hier den ganzen Ärger und müssen irgendwelche Leute jagen, die im Verborgenen unterwegs sind. Also das ist der eine Teil der Geschichte. Ein anderer Teil ist, dass aber auch die Plattformbetreiber nicht gezwungen werden, rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Man muss leider sagen, dass das deutsche Recht und das Grundgesetz auf Twitter keine Anwendung findet.
Warum tut sich da nach wie vor so wenig, obwohl das Thema ja auch schon seit Jahren auf der politischen Agenda ist?
Anscheinend haben die Plattformen es geschafft, es auszusitzen. Wir haben zwar Gesetze, wir haben Verpflichtungen mit Bußgeldandrohungen bis zu 50 Millionen, aber das Bundesamt für Justiz hat es bis heute nicht ein einziges Mal geschafft, nachzuweisen, dass die unterlassenen Löschungen systematisch erfolgen. Und so erleben wir es auf Twitter, dass selbst die übelsten Beleidigungen, die vor Gericht natürlich geahndet werden würden, wenn man einen Täter hätten, trotzdem stehen bleiben. Und wenn man es dann weitermeldet an das Bundesamt für Justiz, dann passiert auch dort gar nichts. Man sitzt das Thema aus, wartet vielleicht darauf, dass der europäische Gesetzgeber dort aktiver wird. Das wird aber auch wiederum Monate oder Jahre dauern, bis da Strukturen entstehen. Das ist eine politische Entscheidung. Da könnte der Justizminister aktiver werden, wenn er wollte. Aber wir tun erstmal nichts.
Und dann gibt es noch Slap. Das haben Sie in Ihrem letzten Tweet angesprochen und ich eben auch. Slap, das beschreibt die Praxis von Klagen gegen etwa Journalistinnen oder Aktivisten, bei denen es vor allem um Einschüchterung geht und gar nicht um wirklich einen realen strafrechtlichen Hintergrund. Gewissermaßen eine Instrumentalisierung der Justiz. Wie erleben Sie dieses Vorgehen als Medienanwalt und auch, das haben Sie in der Vergangenheit regelmäßig öffentlich gemacht, als Opfer?
Ich bin regelmäßig natürlich Beklagter von Verfahren. Ich bin regelmäßig vor Gericht und man könnte sagen, der Jun, der kann das. Im Augenblick habe ich 5 Verfahren, die gegen mich laufen, vor verschiedenen Gerichten, mehrere Kammerbeschwerden, die gegen mich laufen, die wohl allesamt irgendwie im Sande verlaufen werden. Mag sein, dass hier und da irgendeine Kleinigkeit hängen bleibt, aber das ist natürlich eine Methode, dass man versucht, mit juristischen Mitteln Leute einzuschüchtern, die sich nicht leisten können, immer dagegen zu halten. Und ich muss ehrlich sagen, auch für mich komme ich da allmählich an Grenzen, weil die Gegenseite verschickt einfach massenhaft Abmahnungen und Beschwerden. Ich muss auf alle ja irgendwie reagieren. Auch wenn sie dann später alle eingestellt werden, bindet es zunächst einmal Ressourcen. Und da gäbe es durchaus Möglichkeiten, den Missbrauch zu verhindern oder einzuschränken, auch ohne die Meinungsfreiheit dadurch oder Freiheitsrechte einzuschränken.
Welche Methoden gäbe es da?
Wir haben zum Beispiel das Thema der Kosten. Momentan ist es so, man kann massenhaft Abmahnungen verschicken und der andere Teil muss sich dann einen Anwalt nehmen und Aufwand betreiben, ohne dass diese Kosten jemals erstattet werden, wenn sich später herausstellt, dass diese Abmahnungen eigentlich nur zur Show als Gag gedacht waren und vor Gericht nicht weiter verfolgt werden. Das ist ein Aspekt. Insofern ist der Anreiz für Slap-Klagen oder Abmahnungen immer noch recht hoch. Und es gibt viele weitere Aspekte, die man in einem gerichtlichen Verfahren einsetzen könnte, um Missbrauch besser zu erkennen.
In der Vergangenheit waren Sie oft für Menschen, die angegriffen wurden, die aber auch vielleicht verklagt wurden, da auf Twitter. Die haben sich oft an Sie gewandt und Sie haben dann Ihre Einschätzung da abgegeben. Das machen Sie jetzt nicht mehr. Wir reden aber jetzt über das Thema hier im Radio. Welche Tipps geben Sie diesen Menschen für die Zukunft mit auf den Weg?
Nun, es ist tatsächlich so, es gibt einen Bedarf an Unterstützung, an Beratung. Was mache ich, wenn ich angegriffen werde, sei es jetzt durch Hetze oder eben auch durch juristische Mittel? Da sollte es Beratungsstellen geben. Es gibt einige davon, es gibt wenige, die Menschen dabei helfen können. Aber eigentlich ist das eine dieser staatlichen Aufgaben, wo man unterstützen könnte, entweder durch Finanzierung solcher zivilgesellschaftlicher Organisationen oder eben bessere staatliche Stellen, wo Leute, die verfolgt werden, drangsaliert, gemobbt werden, Unterstützung bekommen könnten.
Das Schicksal von Lisa Maria Kellermeier, ist das für Sie eine Zäsur? Auch für Deutschland? Es hat ja in Österreich stattgefunden, aber das Thema betrifft uns in Deutschland ja gleichermaßen.
Absolut. Ich war von dem Thema, von der Nachricht entsetzt. Ich dachte, dass wir nach Lübcke etwas gelernt hätten, dass wir wachgerüttelt worden wären. Wir sehen aber und vor allem an den Reaktionen, dass der Tod eines politischen Gegners nicht nur das Ziel, sondern im Grunde genommen auch ein Erfolg ist, der gefeiert wird von der anderen Seite, wo im Grunde genommen die Erkenntnis daraus ist, weiter so, wir sollten noch mehr Leute genau in diese Situation bringen. Und das ist erschütternd.
Der Medienanwalt Chan Jo-jun zum Umgang mit Hass und Hetze im Netz nach dem mutmaßlichen Suizid der österreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der anonymen Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner oder im Netz etwa bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.